Hallo und herzlich willkommen zu MagTalk. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und mehr über interessante Themen aus der IT-Welt erfahren möchtet. Heute widmen wir uns dem Bereich SIEM, Security Information und Event Management, und betrachten Fallstricke, Herausforderungen und Lösungen. Auch heute haben wir wieder meinen Kollegen Yannick Engbert zu Gast. Falls ihr das letzte Mal noch nicht eingeschaltet habt, Yannick ist Solution Lead in der Business Unit Cyber Analytics and Defense bei der Magellan, und eines seiner Steckenpferde ist das Thema SIEM. Yannick, schön, dass du wieder dabei bist und auch wieder die Zeit gefunden hast und vor allem auch den Weg zurück ins Studio. Wie geht's dir heute?
Also seit dem letzten Mal ist tatsächlich viel Positives passiert. Mir geht's nach wie vor echt gut. Ich freue mich total darauf, mit dir heute mal nochmal über ein SIEM zu sprechen. Total trockene Materie. Ich hoffe trotzdem, dass wir das ganze Thema ein bisschen lebendig und vielleicht so ein paar Tipps und Kniffe mitgeben können heute, was man dort so beachten muss. Und ja, spannend. Lass uns anfangen.
Wir werden uns Mühe geben, genau. Und wichtig dabei ist auch, den Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall abzuholen. Deshalb starten wir erstmal bei der Basisfrage, ja? Was genau ist ein SIEM?
Ja, du hast es selber ja schon die Abkürzung ausformuliert, also Security Information and Event Management. Beschreibt im Prinzip, dass man ganz viele Informationen von den unterschiedlichsten Quellen letztendlich in einem zentralen Ort sammelt und diese Daten miteinander korreliert, um Aussagen zu treffen, die eine Auffälligkeit, eine sogenannte Anomalie bilden. Typischerweise kann so etwas sein, von einem Client her wurde sich mit mehreren Accounts versucht anzumelden und das war immer fehlerhaft. Das ist so ein typischer, sehr einfacher, aber zu erklären sinnvoller Use Case, den man dort hat. Das heißt, jemand versucht sich irgendwo Rechte zu erschleichen, hat einfach mal probiert, okay, wann kommt er irgendwo mit rein oder nicht. Und insgesamt ist das halt einfach ein eher prozessorientiertes Thema, also kein fertiges Stück Software, kein fertiges Stück Hardware, was man in einen Rack reinschraubt, sondern das ist etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Das bedeutet, wenn man sich einmal auf diese Reise bewegt, dann hat man kontinuierlich neue Datenquellen, die man anschließen möchte, das Ganze auswertbar machen und quasi immer mal wieder die Nadel im Heuhaufen suchen.
Es ist ein großer Sammeltopf, ja, für Ereignisse und wichtige sicherheitsrelevante Informationen, die natürlich auch dann ausgewertet werden müssen. Es ist ja nicht so, dass die Informationen da sind und dass automatisch irgendwas damit passiert. Das ist vielleicht auch ein Mythos oder eine Wunschvorstellung, sondern erster Schritt, wir benötigen die Daten, wir benötigen die Quellen, wir müssen uns bewusst sein, was brauchen wir, wo kommen die her, was haben wir, und dann muss natürlich auch noch was passieren. Deswegen bin ich auch direkt bei der Frage, welche Vorteile habe ich denn konkret, wenn ich einen großen Sammeltopf an Informationen habe, diese aber vielleicht einfach nur erstmal da liegen?
Es ist ja immer so ein bisschen eine Reise, mit der man sich bewegt. Und ganz am Anfang, das haben die meisten Unternehmen, das war früher einfach so ein Syslog-Manager. Irgendwo so ein Ding, wo alles, was Syslog gesprochen hat, einfach mal seine Informationen hingeschickt hat. Das lag dann auf der Festplatte und im Zweifel konnte man es dort mal nachgucken.
Und dann hat mal jemand reingeschaut, wenn irgendwas passiert ist oder ja, wenn es Probleme gab, meistens nur. Ansonsten hatte man viel, ich würde nicht sagen Datenmüll, aber auf jeden Fall viel Festplattenplatz, der vollgelaufen ist.
Definitiv, definitiv. Das hatte so die ein oder anderen Herausforderungen. Also nichtsdestotrotz vielleicht daraufhin nochmal die Wirksamkeit, das nochmal anzusprechen. Also ein reines Log-Management-System hilft einem Unternehmer einfach schon grundsätzlich weiter. Also ganz praktisch. Wenn du sonst gewohnt bist, dich in jede Firewall einzuloggen, um nachzuvollziehen, was ist dort wann wie passiert, worüber ist es gelaufen, wer hat es geblockt, wer hat es erkannt, dann ist das ganz oft bei der Vielzahl von Hardware, Software, die wir aktuell so auch wir als Magellan, aber auch unsere Kunden oder wer auch immer im Einsatz hat, dann immer ein sehr großer Akt. Und wenn man sich überlegt, man hat das Ganze schon mal zentral irgendwo liegen und bestenfalls dann vielleicht sogar schon mit einer Software, die das Ganze durchsuchbar macht, dann ist es dort ein wesentlich einfaches, einfach mal eine IP-Adresse einzugeben und plötzlich über alle Geräte suchen zu können und nachzuvollziehen, worüber ist denn letztendlich was passiert. Weil was man vielleicht dann auch sagen muss, und dann kriegen wir auch vielleicht auch so ein bisschen den Bogen gespannt zu so einem SIEM-System, es gibt immer eine Korrelationsebene bei diesen ganzen Daten. Wie ich am Anfang schon erklärt hatte, was es dann so ein SIEM ausmacht, ist, dass eine Ebene der Korrelation immer der Zeitpunkt ist. Also wir reden hier von eventbasierten Informationen, die oftmals dann vielleicht noch ein bisschen angereichert werden und so weiter, aber im klassischen Sinne, Tim meldet sich an einem PC an, dann ist das ein Ereignis, ein Event, was wir letztendlich protokollieren. So, und dazu kommt dann halt eventuell noch, dass wir den Kontext kennen. Was ist das für ein System? Darf der Tim das? Darf der das nicht? Und all diese ganzen Sachen führen dazu, dass man natürlich dann schwer Werte Werte definieren kann, Modelle bis hin zu KI oder wie auch immer, die man dann im Einsatz bringt, was einfach dabei helfen soll, diese Anomalien zu erkennen. Alles, was abweichend von einem normalen Zustand ist.
Und sonst würden wir auch sehr leicht was übersehen, weil wenn man 1000 Systeme hat oder vielleicht auch nur 100 und in jedes System einzeln nachschauen muss, wird schon sehr, sehr schwierig. Da übersieht man schnell was. Aber genauso ist es ja auch, wenn wir darüber nachdenken, von welchen Systemen müssen denn Informationen kommen, beziehungsweise eingesammelt, ausgewertet, korreliert werden, dass Events erzeugt werden können. Wie geht man denn da am besten vor? Weil es muss ja erstmal im Unternehmen bekannt sein, was haben wir überhaupt, bevor man zur Informationsgewinnung kommt.
Das wird spannend. Also auch in der Beratung im klassischen Sinne, es ist halt so eine Kosten-Nutzen-Frage, ein Siemse einzubinden. Also wenn man kritisch unterliegt, dann gibt es die Frage nicht, ob man es braucht oder nicht, sondern man muss es umsetzen. Aber wenn ich mich jetzt mit einem Unternehmen unterhalte und dann berate quasi hinsichtlich, wäre es jetzt sinnvoll, welche Ausbaustufe, was bräuchten wir denn eigentlich am sinnvollsten, sind genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, total relevant. Habe ich genug Quellen, die mir schon qualifizierte Informationen bereitstellen oder nicht? Und da muss man dann ganz klar und ehrlich sagen, oftmals ist es dann so, dass man damit anfängt, weiß ich nicht, eine alte Firewall abzulösen und damit schon wieder mehr Präventives gewinnt, anstatt dass man sagt, man schaut drauf und hofft, dass man die Informationen früh genug erkennt, um größeren Schaden zu vermeiden. Also wo man ganz klar einen Strich zwischensetzen muss, es ist halt nichts Präventives, sondern der Schaden ist bis zu einem gewissen Ausprägung schon passiert, wenn man es in einem Siem sieht. Ja, da ist dann halt tatsächlich die Reaktion das, was man damit erreichen möchte. Also steht am Anfang definitiv zu sagen, hat man eine solide Infrastruktur. Auch so Themen wie Backup, Notfallpläne und so weiter und so fort sind alles Themen, die, wenn ich persönlich in Verantwortung dazu wäre, glaube ich, am Anfang stellen würde, als zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt wirklich mit einem Siem. Weil ja, die Tragweite davon ist halt oftmals auch, dass durch so ein Siem natürlich Dinge auffallen, die man dann bearbeiten muss. Und das wäre ein Irrglaube zu sagen, das ist dann ein fertiges Ding. Und alleine die ersten, na, mindestens mal ein halbes Jahr sind nur False Positives abhaken und lernen, was eigentlich in einem Netzwerk eines Unternehmens passiert.
Da müssen auch sehr viele Leute mitarbeiten, um das überhaupt so bewerkstelligen zu können. Und ich denke, der große Irrglaube ist noch, Siem ist ein fertiges Produkt. Ja, das kaufen wir irgendwo, stellen das hin, wie ein Server plus Betriebssystem und ein Stück Software und dann funktioniert das. Aber es ist ja noch viel mehr, wie du schon gesagt hast, das ist ein ganzer Prozess. Wir müssen wissen, wer arbeitet daran mit und welches Produkt ist dafür geeignet und auch ab welcher Größe von einem Unternehmen vielleicht. Macht das Sinn? Ich denke, Sinn macht es doch immer, oder?
Also hat halt, wie gerade eben schon gesagt, ein bisschen was mit der Reife zu tun. Habe ich alles wirksamer vorher schon gemacht. Also wir müssen noch eine Unterscheidung machen. Also ich glaube, ein Log-Management braucht jedes Unternehmen bis zu einem gewissen Grad. Selbst wenn es dann nur dazu ist oder dazu dient, tatsächlich zu sagen, was ist denn wann wie vorgefallen. Es ist immer sinnvoll. Also es kann auch mal passieren, dass einfach irgendwie eine Servicekette zusammenbricht. Und wenn man die Informationen, was kaputt gegangen ist, an einem anderen Ort hat als auf dem kaputten Gerät, hilft das einfach schon elementar in der Entstörungszeit. Also ob es ein Siem jedes Unternehmen braucht oder nicht, hängt halt einfach ein bisschen was davon ab, wie der Reifegrad letztendlich dann hinten dran ist.
Du würdest sagen, ein vollständiges Log-System oder ein zentralisiertes Logging-System ist eine wichtige Basis, die man als erstes betrachten sollte oder irgendwie angehen sollte, bevor man weitere Schritte geht. Ja, ein zentralisiertes Logging macht immer Sinn, klar. Und ohne diese Datenbasis macht es auch noch keinen Sinn, weiterzugehen.
Man muss sich ja ein bisschen anschauen, wie arbeitet ein Siem eigentlich? Es kommen Daten an, die sind mal strukturiert, mal nicht, mal ist es Syslog. Syslog hat aber auch sehr viele Definitionen, manchmal sogar eigene, die Hersteller selber mitbringen. Da steckt ganz viel Arbeit drin, diese ganzen Daten so normalisieren. Also was das bedeutet, dass gleiche, also der Kontext quasi hergestellt wird. An dieser Stelle, ab dem Komma 3 des Log-Events, steht halt genau die Information der IP-Adresse. Und damit das durchsuchbar ist, muss man halt auch, wenn man sagt, man hat mehrere Geräte, die IPs verarbeiten und das auch in ihren Log-Informationen haben, dass diese IP-Adresse immer gleich heißt. Also heißt sie jetzt Source-IP, heißt sie SRC-IP, heißt sie nur IP, wann steht sie wofür? Und diesen Kontext muss man letztendlich dann herstellen. Deswegen ist es sowieso zwingend notwendig, dass man irgendwo an einem Zeitpunkt deine Information verarbeitet.
Und jeder Hersteller macht es ja irgendwo ein bisschen anders, auch wenn Syslog irgendwo ein grober Standard ist. Ja, aber der Inhalt der Nachricht sieht ja immer anders aus, genau wie du gerade gesagt hast. Das ist ein großer Aufwand, denke ich mal, das Ganze aufzubereiten. Und da braucht man auch einige Leute für. Das ist nicht so, dass eine Person in einem IT-Team das mal eben leisten kann.
Ja.
Neben der Daily Operation.
Also das ist auch wieder etwas vielschichtiger. Ich würde noch ein bisschen darauf hinaus, dass die Kommunikation rundherum dort auch ein, sagen wir mal, ein bisschen kleines Sorgenkind ist. Man muss natürlich die ganzen Abteilungen abholen, sie so ein bisschen mit so einem Mission Statement vielleicht abholen und zu sagen, warum machen wir das jetzt gerade und warum ist das elementar wichtig?
Wen braucht man da? Also jede Abteilung, die Daten verarbeitet, oder?
Wenn man es wirklich genau nimmt, ist jede Information, die in irgendeiner Weise in einer Servicekette steht, von Menschen verwendet wird, dann ist diese Information wertvoll bis zu einem gewissen Grad.
Aber die Information sollte digital sein.
Also,
oder digital verfügbar.
Das wäre die Einschränkung, ne? Also non-binäre, digital zur Verfügung stehende Information. Genau, also da ist es dann halt einfach so, dass das glaube ich, 60% einer Implementation letztendlich am Ende ausmacht. Also Beistellungen von den jeweiligen Unternehmen, dann zu sagen, okay, wie ist dann ein Plan? Ganz oft ist das so, dass man natürlich auch auf Gelebtes trifft, was dann nicht mehr so funktioniert. Also mit Windows-Administratoren darüber reden, warum sie jetzt dann ihre WEC in irgendeine Richtung schicken müssen und so weiter und so fort. Aber auch ganz klar darüber zu sprechen, welche Benefits haben die einzelnen Abteilungen auch wieder, wenn man so etwas zentralisiert und dass man umgekehrt natürlich dann auch wieder mehr Informationen auch in eine, ja, wenn wir über Serviceketten reden, dann wieder in eine Reihe gestellten Informationen in Korrelation bringen kann. Also zum Beispiel zu sagen, ja, meine Anwendung funktioniert nicht, dann hat man ein Vielfaches einfacher dort einen Lösungsindikator zu suchen in so einem zentralisierten Ansatz, als zu sagen, jeder guckt für sich und sagt, no, Daumen hoch, bei mir ist alles cool. Und im Gesamten funktioniert die Anwendung dann trotzdem nicht. Also so Silos aufbrechen, Menschen mitnehmen, auch nochmal zu sensibilisieren, dass Security etwas ist, was mit jedem steht und fällt. Also von der Person, die am Empfang sitzt, bis hin zum Lageristen oder ja, wirklich dann auch die Umsetzenden oder wie auch immer dann im Unternehmen tätigen Personen. Man sollte da einfach sensibilisieren und einfach gucken, okay, jeder ist dazu ein bisschen mitwirkungspflichtig.
Um ein verlässliches Frühwarnsystem zu etablieren, braucht man alle Informationen und es muss auch jeder mitspielen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke, die Herausforderungen haben wir ja schon ein bisschen betrachtet, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Herausforderungen bei der Implementierung zum Beispiel und danach dem Betrieb, das sind auch immer große Fragen, die gestellt werden.
Absolut. Ich glaube, das hat sich auch über die letzten, ich sage jetzt mal 4-5 Jahre tatsächlich ein bisschen geändert. Ich mache das jetzt seit knapp 8 Jahren in der Beratung rund um 7. Also das große Themengebiet ist halt so, dass das früher es nahezu ausgeschlossen war, dass man das Ganze außerhalb von On-Premise, also außerhalb des eigenen Rechenzentrums macht. Inzwischen ist eher so eine Kehrtwende, dass man aufgrund der Herausforderungen, die das dann ein Datenfluss, Dinge, Durchsatz und so weiter und so fort mit sich bringt, viele Dinge inzwischen in die Cloud auslagert, auch gerade weil man dort flexibler darauf eingehen kann, vielleicht den Betrieb ein bisschen auslagern kann, weil es dann eine SaaS-Lösung ist oder sowas.
Genau, es sind ja auch viele Daten einfach in der Cloud. Es ist ja nicht mehr so, dass alles lokalisiert im Rechenzentrum oder in einzelnen Standorten liegt.
Und da drin ist halt dann einfach auch so eine Herausforderung, also du hast es selber gesagt, neben dass man wirklich technische Herausforderungen hat und kommunikative, es braucht auch immer Leute, die sich dafür verantwortlich fühlen und die das dann halt wirklich hauptberuflich machen. Also selbst BSI sagt, fangt nicht an, so etwas zu machen, wenn es nicht jemanden gibt, der hauptverantwortlich sich für diese Systeme und nichts anderes nebenbei noch macht. Ne? Da kann ich noch irgendwie Tagesbetrieb machen und dann auf Vorfälle reagieren. Und da ist dann halt einfach auch ein riesengroßer Trend, meines Erachtens zu sehen, dass es halt immer mehr Richtung Management geht oder co-managed oder sonst irgendwie Themen und auch nur den Betrieb mal sich vor Augen zu führen. Irgendwer denkt nicht dran, es fällt etwas aus, darauf muss reagiert werden, da muss gesprochen werden, warum kommen keine Daten rein? Ja, man muss da auch so ein bisschen diese Compliance-Geschichten da ein bisschen mitspielen, um zu sagen, kommen die Daten denn so rein, dass man die auswerten kann und so weiter und fort. Das hat alles noch nichts damit zu tun, dass man Vorfälle oder auf Vorfälle reagiert, sondern dass es simpel nur das zur Verfügung stellen der Information ist.
Der Betrieb. Und es kommen ja auch immer neue Systeme dazu. Systeme werden ausgetauscht. Und ich denke, wenn man das in-house lösen möchte und ein eigenes Team hat, wenn es nur 2 Leute sind und eine Person fällt aus, warum auch immer, wird schon wieder schwierig.
Muss man halt dann gucken, wie man das Ganze dann prozessual dann abbildet. Also ich glaube, dass ein SIEM-System trotz allem dort dann Mehrwerte liefern kann, Man muss aber dann realistisch sein, wie wirksam es ist. Ich glaube, dass alleine nur die Erkenntnis, dass dort etwas ist, schon in der Art und Weise Indikatoren dazu liefert, wo hat ein Angriff vielleicht angefangen, wo hat es jemand versucht und wie auch immer. Also es ist wie immer, man kann da genau eine Antwort drauf geben, wann ist etwas wirksam und wann nicht. Aber ich hatte es ja am Anfang schon erklärt, ist ein Sieben jetzt der richtige Schritt oder nicht, hängt auch davon ab, wie viel Kapazitäten kann ich dort letztendlich reinstecken. Und für alle Leute, die es umsetzen müssen, die sollten es halt entsprechend respektieren, dass das wirklich eine vollwertige Stelle ist und das wirklich auch Leute bedarf, die ein bisschen Liebe für Daten und krudes Zeug in der Verarbeitung haben. Ne? Auch mal nicht sich davor verschrecken lassen, eine Regex zu schreiben und Anpassungen und so ein bisschen akribischer dazu sein. Ne?
Hast du ein vielleicht auch anonymisiertes Fallbeispiel aus der Praxis, wo ein SIEM tatsächlich geholfen hat, vielleicht bei der Früherkennung oder ein anderes Beispiel? Einfach nur, dass wir noch was Lebendiges aufgreifen?
Ja, vielleicht so eine Anekdote, ohne den Kunden zu nennen. Wir hatten ja selber mit unserem Managed-Ansatz, also unser MTDA, das ist ja ein eigenes Produkt von uns, da war ich mit denen auf einem Team-Meeting und dann passiert es immer dann, wenn es passiert, dass man mit den übrig gebliebenen Personen dann im Gespräch darüber steht und so weiter und so fort. Und dann hat man halt mitbekommen, dass es in einer Auslandskorrespondenz, beziehungsweise, nein, das ist das falsche Wort dafür, also einer Niederlassung im Ausland, im Prinzip einen Vorfall auf einem Client gab, der sich bis zu einem gewissen Grad im Netzwerk schon bewegt hat. Und das hat man mitbekommen und hat dann in Absprache mit dem Kunden Maßnahmen dort getätigt, damit Schlimmeres vermieden werden kann. Ja, der Rechner wurde isoliert, der wurde eingepackt und dann zur forensischen gerichtsbeständigen Untersuchung gegeben und man konnte dort damit dann halt einfach Schlimmeres vermeiden.
Ein sehr gutes Beispiel, sonst wäre es ja gar nicht aufgefallen. Ja. Der Client hätte sich oder das System hätte sich einfach weiter bewegt im Hintergrund und im schlimmsten Fall hätte sich dann irgendwelche Angreifer hätten sich im Netzwerk ausgebreitet, ne, unbemerkt, bis zur Kompromittierung.
Also es ist halt immer so ein bisschen das Spiel mit, kriegt man es mit oder kriegt man es nicht mit. Vielleicht muss man den Bogen ein bisschen dazu spannen, wenigstens die Dinge, die besonders wertvoll in einem Unternehmen sind, besonders zu schützen. Das können Geschäftsführerkonten sein, das können Datenablage sein, wo die Geschäftsgeheimnisse abgespeichert werden und so weiter und so fort. Und vor allem dann mit den wirksamsten Sachen. Ja, genau. Also mit Kundeninformationen und all das, was halt wirklich schützenswert ist und als solches auch klassifiziert wird, wirklich damit anzufangen, zu sagen, darauf achten wir jetzt. Alles andere ist jetzt erstmal die nächste Ausbaustufe, aber wir wollen auf jeden Fall dort mitbekommen, wenn da etwas nicht so läuft, wie wir das eigentlich erwarten.
Und das ist ein ganz guter Punkt, weil DSGVO und andere Datenschutzbestimmungen sind ja auch ein sehr relevanter Punkt, den man in dem Kontext betrachten sollte.
Ja, bei so einem SIEM, es basiert ja immer auf Regeln, auf Schwerwerten, teilweise auf Modellen. Da ist es so, dass man natürlich ein bisschen das abbildet, was jeder Mensch aus dem ISMS, Datenschutz, DSGVO-Thema schon sehen möchte. Also Auditierung, Zugriffe auf bestimmte Systeme sind da relevant. Vielleicht auch, dass es zur richtigen Zeit oder dass es eine Suche darauf gibt, ob es irgendwo eine Nummer gibt, die ähnlich aussieht wie eine Kreditkarte oder also Kreditkartennummer. All solche Dinge sind natürlich dann total elementar, weil wenn ich einmal die Daten irgendwo schon abgelegt habe, dann kann ich jetzt vielleicht nicht direkt im SIEM-Kontext, aber ich kann mit den gleichen Daten natürlich auch Compliance-Use-Cases abbilden. Und das ist bei auch ganz vielen von unseren Kunden ein relevanter Punkt, also auch ein Kaufgrund zu sagen, okay, wir können damit aber auch kontrollieren, ja, ob jemand auf bestimmte sensible Daten zugegriffen hat, der das normalerweise nicht tut. Auch das ist halt in irgendeiner Form ein Sicherheitsvorfall.
Gibt es denn konkrete Vorgaben oder Kriterien in der DSGVO oder in anderen Datenschutzbestimmungen oder auch durch die Kritis, die wir vorhin schon mal ganz am Anfang hatten, wie ein SIEM strukturiert ist? Oder ist das schon eher abstrakt, dass man sagen muss, okay, es ist eine abstrakte Vorgabe und wir müssen es entsprechend angepasst im System umsetzen?
Also ich glaube, eine konkrete Forderung würde ich daraus nicht lesen. Es gibt einen Handlungsplan davon, also was man in der Regel machen sollte. Und ähnlich wie wir das auch in dem Podcast davor durch Laura schon erfahren haben, es bespannt ein bisschen Kriterien. Also die Messbarkeit ist sicherlich ein Punkt, auch bestimmte Kriterien, die abgebildet werden. Also es gibt auch einzelne Kataloge, die man abbilden kann, wo man sich wirklich langhangeln kann mit, was ist jetzt zu tun, was muss man drauf achten. Ich nenne jetzt mal ein Fallbeispiel, das ist das Verhalten von einzelnen Benutzern. Das kann man sehr gut dann einfach überwachen. Wann hat er sich irgendwo eingeloggt oder wie oft hat er das Ganze gemacht? Sowas ist typischerweise ein Use Case, der dann ganz oft beschrieben wird. Ja, und es gibt so keine Anforderung von der DSGVO als solches, die mir jetzt gerade bekannt wäre, für ein SIEM. sondern man müsste halt einfach gucken, wie man das in dem gleichen Kontext letztendlich dann auch noch mit nutzen kann.
Das ist auch bei der Kritis so, also beim Betrieb von kritischen Infrastrukturen, da wird nur gesagt, man sollte ein SIEM betreiben oder ist ein Musskriterium, aber es wird nicht vorgegeben, in welcher Form oder wie man es umsetzen muss, ne?
Also es ist zumindest Stand meiner Kenntnis so, dass es eigentlich nur vorschreibt, dass es ein SIEM geben muss und das wird auch beschrieben, was ein SIEM ist. Die Umsetzung davon obliegt dann aber auch bei dem Unternehmen selber, was setzt es denn überhaupt ein? Also wie du schon selber gesagt hast, ich kann natürlich nicht überwachen und Dinge aufzeigen, wo ich überhaupt keine Messpunkte habe. Also wenn ich eine Information nicht habe, kann ich diese auch nicht messen und nicht darauf alarmieren.
Ja. Du hast recht, man kann es auch nicht so pauschalisieren. Wie wir auch im anderen Podcast schon zum Thema Umweltschutz oder IT trifft Umweltschutz gesehen haben, ist es ja tatsächlich so, bin ich ein produzierendes Unternehmen, habe ich Produktionsstraßen, muss ich gegebenenfalls von dort auch noch Informationen auswerten auf den System oder habe ich einfach nur ein Vertriebssystem beziehungsweise mache ich klassisch Sales oder was auch immer, ja. Einzelhandel und, sehr unterschiedlich. Wobei, da muss man natürlich noch schauen, was fällt dann wieder unter Kritis und die Anforderungen. Ja, das ist gar nicht so einfach und relativ komplex. Hast du denn eine Handlungsempfehlung grundsätzlich für SIEM, wie man sagt, okay, wir wollen uns ans Thema rantasten. Also Beispiel, ich bin ein Kunde, habe mich schon grob mit dem Thema auseinandergesetzt, aber kann es noch gar nicht so richtig deuten. Ich hoffe, einige Informationen haben wir heute auch schon rübergebracht oder ausgearbeitet. Aber wie sollte ein Kunde rangehen, der wirklich noch bei 0 oder 5% steht?
Also wir gehen davon aus, dass es eine freiwillige Thematik ist und er nicht gezwungen wird.
Ja.
Okay, ich glaube, mit dem Wirksamsten zu starten. Also wir hatten es vorher schon mal einfach zu sagen, die Daten verfügbar zu machen. Damit ist ein Riesenschritt in potenzielle Umsetzungen getan. Wenn man die Basis normalisiert hat, die Daten zur Verfügung hat, dann ist es ein sehr viel einfacheres, darauf Security-Regeln zu etablieren. Es gibt bestimmte Modelle, die man folgen kann, also MITRE-ATT&CK zum Beispiel, um zu gucken, okay, welche Regeln, welche Angriffsszenarien möchte ich denn jetzt eigentlich überwachen? Das sind so Dinge, wo man einfach gucken muss. Und ich persönlich, wenn ich dann in Verantwortung wäre oder auch Leute da drin berate, dann haben sie den Schritt zwar schon getan, aber ich würde immer mehr Verstärkung suchen. Alleine nur, wenn es darum geht, einfach kosteneffizienter zu sein, wenn es darum geht, Dinge zu normalisieren und nicht zu versuchen, es einfach selber zu machen, weil diese Best Practices einfach langjährig erarbeitet sind, weil es ist mitunter sehr komplex, darüber nachzudenken, wie man jetzt plötzlich irgendwie eine API-Skript letztendlich schreiben muss dafür, dass die Daten normalisiert werden, dass das hier immer wieder hinkommt. Und es sind insgesamt eine vielschichtige Herausforderung davon. Das heißt, das wäre meine zweite Empfehlung, sich Verstärkung zu suchen. Und vielleicht dann vorab noch zu sagen, ich glaube, es lohnt sich sehr stark zu gucken, ob man das wirklich selber alleine hinbekommen möchte oder ob man sich von vornherein schon ein Basisset einfach holt und dann managt einfach. Also auch wirklich in der Verarbeitung davon. Also alleine nur jemand anderen, der aus dem Bereich kommt, also Security Analyst ist, der Indikatoren dazu liefert, was wären denn die nächsten Geschichten? Weil typischerweise ist derjenige, der auf ein Unternehmen von extern mit Expertise schaut, auch derjenige, der sehr sinnstiftende Empfehlungen dafür ausdrücken kann, an welcher Stelle man eventuell nochmal neue Hardware beschaffen sollte oder. Die sind da eigentlich sehr firm drin. Also von daher, das wären so die drei Ansätze. Vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Also auf jeden Fall Unterstützung suchen, auch gerade wenn es nur um eine Erstberatung geht, darüber nachdenken, ob man das nicht sowieso schon managed machen möchte, um die Expertise von extern halt einfach mitzunehmen. Und das Letzte ist, so oder so vielleicht mal versuchen, mit den Daten ein bisschen was mehr anzufangen, als sie ja auf irgendeinem System liegen zu lassen und ja, da Mehrwerte daraus zu generieren.
Ja, super. Danke auch nochmal für die Zusammenfassung. Mich persönlich hat das auf jeden Fall weitergebracht oder mir einen sehr guten Überblick gegeben tatsächlich. Und ich habe jetzt auch nur noch eine Frage, die offen ist und mich interessiert. Siehst du irgendwelche Trends? Entwickelt sich das ganze Thema oder das Feld SIEM-Systeme weiter? Was ist da los im Moment? Wie ist der Markt?
Also so, wie ich es ein bisschen beobachte, ist es ähnlich wie mit dieser Cloud-Thematik, die ich gesagt habe, dass die Firmen immer offener sich auch gegenüber so einem User and Entity Behavior Analytics zeigen. Das heißt, so ein bisschen den Kontext darauf zu ziehen, was ist denn eigentlich im Benutzerkontext passiert. Also man spricht in der Regel davon, dass Angriffsvektoren entweder der Client oder der Benutzer sind. Und man kann über den Benutzer in der Korrelation sehr viel schneller auch abweichendes Verhalten dokumentieren. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, aber in der Wirksamkeit davon nochmal drastisch höher, weil es dort ein bisschen andere Herangehensweise gibt. Das ist dann eher so ein Punktesystem, und wenn es irgendwie eine Schwellwert überschreitet, also du jetzt ganz viele Dinge tun würdest, die du typischerweise nicht machst, dich an neuen Systemen anmeldest und so weiter und so fort, dann kriegt das alles so einen Risikowert, und wenn der einfach höher ist, dann gibt es im Zweifel mal einen Anruf, hey, was machst du da gerade und sollst du das tun oder nicht, um dann einfach auch zu gucken, okay, wie kann man da Schaden grundsätzlich vermeiden. Ist so ein bisschen exotisch, muss man halt auch wirklich diskutieren und sollte dann halt auch dringend Betriebsrat und alles mit reinnehmen. Es ist aber nochmal eine andere Herangehensweise, außer regelbasiert letztendlich bestimmte Indikatoren für einen Angriff zu finden.
Also eine Anomalieerkennung, wie man so immer gesagt hat, basierend auf dem Verhalten von Benutzern. Ja, wenn jemand auf einmal versucht, sich auf allen Datenbankservern anzumelden und dort Informationen abzurufen, und die Person macht das eigentlich gar nicht, weil sie nichts mit Datenbanken zu tun hat, ist das natürlich schon merkwürdig. Das kann natürlich auch automatisiert schon im Hintergrund ablaufen durch irgendwelche Trojaner, was auch immer, was da auf den Systemen vielleicht im Hintergrund aktiv ist. Finde ich einen sehr guten Punkt. Wird das auch schon gut umgesetzt?
Also es gibt auf jeden Fall ein paar Ansätze. Es gibt auch einzelne Software, die explizit nur auf diese Art und Weise arbeitet, auch große. Ja, die werden auch von Gartner und Co. letztendlich entsprechend hoch bewertet. Man muss halt, wie gesagt, gucken und sich darauf einlassen, dass man eine sehr reife Unternehmung ist, die das Vertrauen auch gegenübereinander ausdrückt, um zu sagen, hey, ich mache das ausschließlich, um dich zu schützen und nicht um dich zu kontrollieren. Und das ist halt sensibel, ne? Aber ja, es ist definitiv ein wirksames Ding. Ähnliches Kaliber, auch riesig groß, was die Auswirkung für das eigene Unternehmen dann bedeutet, aber ist Zero Trust im Kontext mit einem Siem. Ja, das Siem auf Basis oder der gemessenen Daten innerhalb eines Siems hinsichtlich Zero Trust zu bringen, zu sagen, okay, wir definieren jetzt wirklich nur noch das, was darf, und schließen alles aus, was nicht sein darf, ist halt so ein bisschen ein Game Changer, wenn man es wirklich ernst meint. Und ja, managed hatten wir, da geht ein Trend hin, dass man das Ganze nicht mehr nur alleine macht. Also das leisten sich dann die wenigen ganz groß. Ja, habe ich noch was? Ich denke, IoT-Sicherheit wird ein bisschen noch ein Thema sein, was mehr Einzug halten wird. Aber das ist so meine Glaskugel, und jetzt driften wir auch ein bisschen ab.
Ja, vielen Dank. Ich fand, das war ein sehr breiter Überblick und auch ein interessanter Ausblick, welche Trends noch kommen oder was gerade tatsächlich auf dem Markt passiert, was uns erwartet. Lieber Yannick, vielen Dank, dass du auch heute wieder unser Gast warst und vor allem dein Wissen geteilt hast. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, und man hat auch gemerkt, es ist kein trockenes, langweiliges Thema, sondern es ist ein spannendes Umfeld, mit dem sich definitiv jedes Unternehmen mal auseinandersetzen sollte. Danke. Okay, wer noch mehr über das spannende Thema Siem erfahren möchte, der kann sich natürlich jederzeit bei uns melden. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Darüber hinaus haben wir euch dort auch noch einen spannenden Artikel verlinkt, wo weitere Informationen zum Thema Siem zu finden sind. Also schaut in die Shownotes, und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute, euer Tim Erkenberg. Ciao.